Da springt ja der Funke über, oder? Also, finde es schon fantastisch, selbst bei uns etwas emotional unterkühlten Deutschen zuckt hier doch bei manchem der Fußzeh. Bei dieser flotten Melodie und bei diesen überschäumend fröhlichen Texten hier. Aber nur mal Hand aufs Herz. Finden Sie das nicht auch ein bisschen makaber hier? Wir bejubeln hier tatsächlich eine Hinrichtung. Also so ganz, wir jubeln, dass da jemand am Kreuz umgebracht wird. Ob das nun wirklich so ganz stilecht ist, ich weiß nun wirklich nicht. Auch wie die Leute, die jetzt mit Jesus und mit Karfreitag und Ostern nichts am Hut haben, das so miterleben, wie Christen tatsächlich einen Todeskampf mit diesen jubelnden Melodien besingen können und sich darüber freuen können. Nun, wir werden uns wahrscheinlich sehr schnell einig sein, dass diese Hinrichtung am Kreuz tatsächlich eine der grausamsten Hinrichtungsmöglichkeiten überhaupt darstellt. Es gibt wohl keinen schlimmeren Tod, als hier am Kreuz zu hängen und sein Leben so langsam auszuhauchen. Einerseits. Andererseits werden wir wohl auch sehr schnell übereinstimmen können, dass das, was an diesem Kreuz passiert war, für uns tatsächlich Rettung bedeutet. Freiheit. Da wurde ein riesiger, gewaltiger Sieg errungen, der jeden anderen Triumph, den es in dieser Weltgeschichte gegeben hat, absolut in den Schatten stellt. Das gab's noch nicht. Noch nie, dass jemand den Teufel besiegt hat, jemand den Tod überwunden hat. Also von daher, beides gehört an diesem Ostermorgen zusammen, dass wir daran erinnern, Jesus ist grausam hingerichtet worden. Aber andererseits, was er dadurch erwirkt hat, ist grenzenlosen Jubel wert. Nun, wir werden heute Morgen aber auch feststellen, dass dieser Weg bis zu diesem grenzenlosen Jubel manchmal 11 Kilometer lang sein kann. Nicht jedem gelingt es so automatisch, den Schalter umzulegen. Karfreitag absolut zu Tode betrübt und die Traurigkeit überwältigt uns, wenn wir das Kreuz betrachten und Jesus daran hängt. Und dann, ein paar Stunden später, ist Ostersonntag, oh, alles wieder gut. Nicht jeder kann das einfach so mitgehen. Manche, die selber in einer Krise drinstecken, in einer grenzenlosen Traurigkeit und Frustration im Leid drinstecken, manche brauchen hier länger dafür. Und bei den zwei Männern, die wir heute Morgen auf ihrer Wanderung von Jerusalem nach Emmaus begleiten werden, hat dieser Weg tatsächlich 11 Kilometer lang gedauert, bis sie das auch verstanden haben, was es ist. Und ich wünsche uns allen, die wir jetzt heute Morgen an diesem Ostersonntag hier sind, dass Jesus mit uns das Gleiche erreichen kann, wie mit diesen beiden Freunden damals. Dass Jesus uns allen auch miteinander auf diesen 11 Kilometern, die wir heute in diesem Gottesdienst zurücklegen werden, ebenfalls diese offenen Augen schenkt. Offene Augen für seine Majestät, für seine Herrlichkeit, für den Wert seines Wortes und gleichzeitig auch ein brennendes Herz schenkt. Ein brennendes Herz, das ergriffen ist von ihm selber, das brennt für ihn. Und dazu soll uns diese Geschichte dienen, die diese beiden Freunde erlebt haben, so wie es Lukas aufgeschrieben hat. Ich möchte es Ihnen im Wortlaut zitieren. Sie können es gerne mitlesen auf Ihren Infoblättern auf der Rückseite, wenn Sie gute Augen haben. Oder hier vorne in richtig großen Buchstaben, dass Sie das alles mitverfolgen können, wie es sich nun wirklich zugetragen hat. Lukas Kapitel 24 von 13 bis 35 wird es folgendermaßen wiedergegeben. Am gleichen Tag waren, also Ostersonntag ist es, ja, am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie, in Klammern am Ostersonntag, voller Traurigkeit stehen. Voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen, und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel erretten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam ist nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen. Und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Moment verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz? Wörtlich sogar, wurde nicht unser Herz entbrannt? Als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte, und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die 11 Jünger und die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er ist Petrus erschienen. Da erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Soweit dieses Ereignis von den beiden. Aber wir haben schon festgestellt, für diese beiden, den Kleopas und seinen unbekannten Freund, begann der Ostersonntag tatsächlich sehr traurig. Diese schrecklichen Ereignisse um Jesus, ihren Meister, die waren noch so frisch, noch so gegenwärtig, dass jeder Gedanke an das, was vor ein paar Stunden sich zugetragen hat, ihnen von Neuem einen Stich ins Herz versetzte. Es war wie ein Albtraum, wenn sie daran dachten. Jesus wurde unschuldig hingerichtet. Und niemand hat sich auf seine Seite gestellt. Niemand, der irgendwo mal versucht hätte, ein Veto einzulegen, zu intervenieren, zu sagen, nein, das geht so nicht, das ist ein Irrtum. Keiner wagte es, Position zu beziehen und sich vor Jesus zu stellen. Selbst die mutigsten von den Jüngern wurden dermaßen überrumpelt, dass sie völlig kopflos und überängstlich reagierten, gar nicht wussten, was sie taten, weggespült wurden von den Ereignissen. Kurz vor dem Beginn des Passafestes am Freitagabend haben sie dann bloß noch schnell den Leichnam vom Kreuz genommen und in dieses Grab mal provisorisch hineingelegt, kurz bevor der Feiertag beginnt, dann angebrochen ist. Natürlich war den Freunden von Jesus nicht nach Feiertag zumute. Passa, einer der höchsten Feiertage überhaupt. Irgendwie ging dieser Tag irgendwie halt vorüber, ja. Ohne richtige Feststimmung. Sie haben sich zurückgezogen und die Stunden irgendwie halt so rumgebracht. Die Frauen wollten dann am Sonntag die Einbalsamierung der sterblichen Überreste an dem Grab vornehmen, was sie dann am Freitag nicht mehr geschafft haben. Aber völlig aufgelöst und unverrichteter Dinge kommen sie wieder zurück in die Stadt Jerusalem hineingestürmt. Die Leiche ist weg. Das war ein Schock. Natürlich dachten sie daran, dass Jesus gesagt hatte, er würde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Aber das war alles so surreal, so unglaublich, unfassbar, so unnatürlich und fremd. Das gehörte nicht zu ihrer Wirklichkeit, die sie bisher geprägt hatte. Sie konnten es überhaupt nicht fassen und sich schon gar nicht darüber freuen, dass das Grab leer war. Das war diese angespannte und chaotische Gefühlslage, aus der sich dann Kleopas und sein Freund aus der Runde der Freunde von Jesus dann verabschiedeten und den Heimweg nach Emmaus angetreten sind. Mit dieser riesigen Enttäuschung im Gepäck machten sie sich wieder auf den Weg. Und sie versuchen gedanklich irgendwie in Emmaus, in ihrer Heimat, das Leben irgendwo wieder in eine Ordnung hineinzukriegen, irgendwo wieder einen Rhythmus zu finden für ihr Leben, die Traurigkeit zu überwinden und es irgendwie wieder in einen ganz normalen Alltag einmünden zu lassen. Trauriges Ostern, finde ich. Nicht wahr? Trauriges Ostern, wenn der Weg vom Passafest so hoffnungslos verläuft. Nun, vielleicht finden sich manche an der Stelle ganz persönlich wieder. Vielleicht ist auch dein Ostern traurig dieses Jahr. Gründe dafür gibt es wirklich genug, ja, um an Ostern traurig zu sein. Vielleicht ist in diesem Jahr ein neuer Grund dazugekommen. Vielleicht bist du von Jesus enttäuscht. Ganz so wie die beiden damals oder die ganzen Freunde von Jesus. Von Jesus enttäuscht. Vielleicht denkst du an diese Passionszeit zurück, diese Zeit der Stille, die wir als Gemeinde ja gemeinsam versucht haben zu gestalten unter dem Motto, Stille dem begegnen, der alle Sehnsucht stillt. Und du denkst an deine Sehnsucht, die eben nicht gestillt wurde. Du hast dir versprochen, von diesen 6, 7 Wochen von Jesus ergriffen zu werden, begeistert zu werden, erfüllt zu werden mit seiner Gegenwart. Angesprochen zu werden. Du hast dir gewünscht, wie er dir gegenübertritt in seiner ganzen Herrlichkeit und Majestät und dir einen neuen Kick für deinen Alltag gibt. Diese Wochen der Stille sollten dir vielleicht so Flügel verleihen. Oder wenigstens so ein Power-Kraftstoff, um den Alltag ein bisschen geschmeidiger werden zu lassen. Und es ist nicht eingetreten. Nicht dieses Feuer von Begeisterung und Ausstrahlung über ihn und seine Macht. Und jetzt ist der Ostersonntag angebrochen und du fühlst dir heute Morgen deine Glaubenstemperatur medium, wohltemperiert. Und jetzt? Gut, nach diesem Winter ist man schon froh, nicht am Gefrierpunkt angekommen zu sein. Aber etwas brennender für Jesus sollte es doch schon sein, oder? Schließlich sollte sich diese Stille, diese gemeinsame Erfahrung vor ihm zu stehen, doch deutlicher bemerkbar machen. Nun, ich hab den Eindruck, dass es sich mit dieser Enttäuschung, mit diesem Frust im Gepäck tatsächlich lohnt, den Weg dieser beiden Freunde, diese 11 Kilometer Strecke, mitzugehen. Ich glaube, das könnte doch tatsächlich unseren Ostersonntag retten. Denn auf diesem Weg entdecken wir Hoffnung für Menschen, die von Gott enttäuscht sind. Und im Blick auf den Glauben und ihr Leben Frust empfinden. Irgendwo auf dieser Strecke, bei der 2-stündigen Wanderung, gesellt sich bei den beiden auf einmal ein Wanderer dazu. Dieser Wanderer, den Sie nicht kennen, den Sie überhaupt nicht realisiert haben, wer das denn überhaupt sein könnte, der hört nun Ihre traurige Unterhaltung mit an und Sie erkennen Jesus nicht, obwohl Sie den vorher schon öfter begegnet sind und direkten Kontakt mit ihm hatten. Auf einmal, so schreibt es der Lukas auf, wurden ihre Augen gehalten. Sie konnten Jesus nicht wahrnehmen, dass er Jesus war. Und Jesus interessiert sich dafür, wie es ihnen geht, und er fragt mal so ganz offen und ungeniert, was denn eigentlich vorgefallen sei, dass die beiden jetzt so enttäuscht und so traurig ihren Weg nach Emmaus marschieren. Nun, heute wird das viel einfacher. Heute müsste man nur mal rasch einen Blick in Facebook werfen und wäre schon auf dem neuesten Stand, wüsste sofort Bescheid, was alles abgegangen war. Aber damals musste man sich tatsächlich noch unterhalten, um rauszukriegen, wie es dem anderen geht. Und sie sagen es auch ganz offen, was sie beschäftigt. Die beiden Freunde sind völlig perplex, dass jemand so uninformiert sein kann. Ob er denn überhaupt nichts von der Hinrichtung am Freitag mitbekommen hätte, fragen sie ihn zurück. Ob er nichts mitbekommen hätte, dass das Grab leer war heute Morgen und die ganzen Geschehnisse um diesen Meister Jesus, wie er in Jerusalem einmarschiert ist und dann verhört wurde, verhaftet wurde und dann hingerichtet wurde. Alles ging alles vorüber. Aber wahrscheinlich war dieser Fremde ja auch schon eine ganze Weile unterwegs und ein paar Tage ohne Internet und Fernsehen, da ist man ganz schnell abgehängt. Kann passieren, ja. Und so erzählen sie jetzt dem Fremden lang und ausführlich, was sie jetzt beschäftigt. Und Jesus, der unbekannte Wandergenosse, hört ihnen einfach zu. Sehen Sie? Das ist sein erster Schritt, um enttäuschten Leuten zu helfen. Er hört einfach nur zu. Sie dürfen alles sagen. Der ganze Frust, die ganze Enttäuschung darf sich einen Weg bahnen, darf raus. Da wird nichts bewertet von Jesus oder kritisiert oder korrigiert. Alles darf ganz ungeschminkt ans Licht kommen. Und wie tut das gut? Sich einfach mal den Kopf zu leeren. Nicht alles einfach nur schlucken zu müssen, sondern es offen zur Sprache zu bringen, auch was an enttäuschten Hoffnungen und Erwartungen mit Jesus einhergeht. Jesus hält das aus. Er begleitet diese Freunde, weil er genau weiß, dass die diese Zeit jetzt brauchen, wo sie sich einfach mal alles ausschütten können. Im zweiten Schritt, übernimmt Jesus auf einmal die Initiative. Sehr direkt, also ihr unverständigen Leute, sagt er, also schon ziemlich konfrontativ und sehr, sehr zielgerichtet, setzt er jetzt mit seiner Antwort an und stellt den Freunden gegenüber fest, dass sie bei ihrer Perspektive, die sie bislang eingenommen haben, ja die wesentlichen Aspekte ja völlig übersehen haben. Die haben es ja gar nicht wahrgenommen, was sich dahinter abgespielt hat. Und das kommt schon mal vor, dass man so eine Situation, ein Problem, nur aus seiner eigenen Warte wahrnimmt. Man nimmt aus dem eigenen Standpunkt heraus die Umgebung wahr und kommt dann zu entsprechenden Urteilen und Ergebnissen. Aber Jesus nimmt nun die Puzzleteile, die im Gespräch so auf den Tisch gelegt werden, und setzt sie jetzt in ein geschlossenes Bild zusammen. Er geht mit ihnen systematisch und zielgerichtet durch die Schriften des Alten Testamentes. Hochinteressant. Und dadurch erklärt Jesus jetzt auf einmal, wie diese Ereignisse, die jetzt noch so frisch in ihrem Kopf waren und ihre Gefühlswelt durcheinander gewirbelt haben, wie diese Ereignisse von langer Hand von Gott eingefädelt und geplant worden sind. Jesus musste leiden, dass unsere Schuld beglichen werden konnte. Er musste sterben, dass wir mit Gott versöhnt ewig leben können. Auch unsere Enttäuschungen Gott gegenüber rühren oft daher, dass wir einfach zu kurz sehen. Wir blicken manchmal wie eine Ameise auf den Dschungel der Grashalme und haben uns verlaufen. wenn es nicht gerade der Rasen von Schalke 04 ist. Der ist recht übersichtlich. Aber manchmal brauchen wir doch wirklich diese Perspektive von oben. Rausgeholt zu werden aus dem Dschungel, aus dem Dickicht, um von oben betrachten zu können, was sich hier vor unseren Augen abspielt. Wie tut es gut, wenn wir in solch einer Situation durch Gottes Wort eine ganz neue Perspektive erhalten, eben rausgeholt werden aus unserem alltäglichen Umfeld. Stille ist eben nicht dieses in sich gehen und sich selber permanent die geistliche Temperatur zu fühlen oder seine eigenen Gefühle oder das eigene Unterbewusstsein in irgendwelche Bilder zu kleiden, sondern Stille heißt, ich begegne Gott in seinem Wort. Dort bekomme ich eine neue Perspektive. Ich kann die Welt von oben her sehen, auch mein persönliches Leben. Gottes Wort weitet meinen Horizont, öffnet mir die Augen und setzt die wirren Puzzleteile meines Lebens in ein Gesamtbild. Und das macht auch die Kleingruppen oder die Bibelgesprächskreise so wertvoll, weil wir uns gegenseitig helfen können, diese erhöhte Perspektive, diesen Higher Ground einzunehmen, auf unser Leben anzuwenden und die einzelnen Stationen besser verstehen zu können. Wir brauchen da einander dafür. Weil ich manchmal allein in meinem eigenen Nachdenken eher blind bin dafür, mich zu sehr um mich selber drehe. Und nur diese Zusammenhänge dann oft verschlossen sind. Dieses brennende Herz der beiden Freunde damals hatte ganz eng mit dem Bibelstudium zu tun. Es war kein spektakuläres Erlebnis, kein richtiger Granateneinschlag, wo sie merken, das ist die Dynamik Gottes. Es war Bibelstudium und dabei wurden sie angesteckt, angefeuert. Das machte ihre Begeisterung aus, von Jesus die Schrift erklärt zu bekommen. Das war der zweite Schritt. Beim dritten Schritt, um aus dieser Frustration und dieser Enttäuschung herauszuführen, waren sie inzwischen bereits in Emmaus, ihrer Heimat, angekommen. Und es war seltsam, wie schnell diese 2 Stunden Wanderung auf einmal vergehen, wenn man dazwischendrin auf dem Weg von Jesus das Alte Testament erklärt bekommt. Sie sitzen nun beim Abendessen zusammen. Und Jesus nimmt den Brotlaib, den sie aufgetischt haben, dankt Gott und zerbricht ihn vor ihren Augen in 2 Teile. Und auf einmal, erst jetzt, auf einmal erkennen sie Jesus. Und merken, boah, das ist doch genauso wie damals, als Jesus mit diesen 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Menschen satt gemacht hat. Genauso hat er es gemacht. Er nimmt das Brot, dankte und teilt es. Und jetzt an diesem Abend wieder. Es ist tatsächlich Jesus. Er dankt und teilt. So hat er es doch vor wenigen Tagen im engsten Kreis seiner Freunde bei diesem sogenannten letzten Abendmahl ja auch gehandhabt. Er nimmt, dankt und teilt. Und auf einmal erkennen sie in diesen simplen Vorgängen den Charakter von Jesus. Das ist doch seine Art. Er dankt und teilt. Er schenkt sich selber. Das wird beim Abendmahl ausgedrückt. Es ist sein Leib und Blut, die er für uns gegeben hat. Wie sollte dieser Gott uns jemals vergessen können mit diesem Charakter? Er dankt und teilt. Wie sollte er uns gegenüber jemals gleichgültig werden können? Wie sollte er uns jemals vernachlässigen können? Wie sollte er uns jemals nicht lieben können? Da spielen auf einmal unsere großen Enttäuschungen, die uns zuvor noch die Gefühlswelt durcheinander gewirbelt haben, nicht mehr diese große Rolle. Die werden in einen ganz anderen Zusammenhang hineingestellt. Da kann der Frust überwunden werden, wenn wir im Abendmahl Jesus begegnen, wie er dankt und teilt. Diese Grundhaltung kann auch für uns persönlich in Fleisch und Blut übergehen. Zu danken und zu teilen, was Jesus uns gibt. Und wir werden feststellen können, dann haben wir alle genug. Die beiden Freunde sind tief bewegt nach diesen Entdeckungen, die sie gemacht haben, nach dieser Bibelwanderung zwischen Jerusalem und Emmaus und dem Abendmahl, das sie gerade erlebt haben. Und jetzt Jesus weg und sie joggen zurück den Viertelmarathon nach Jerusalem, überholen unterwegs noch Serem Kipketer beim Training und teilen jetzt den anderen Freunden mit in Jerusalem, in der Stadt, was sie erlebt haben, was sie gesehen und gehört haben von Jesus. Wenn das Herz brennt, wie es bei den beiden der Fall war, dann kann man nicht einfach nur schweigen. Das muss sich irgendeinen Weg bahnen. Und da kamen diese Freunde in der Stadt genau richtig. Ich möchte Ihnen abschließend und auch zur Überleitung zum gemeinsamen Abendmahl ein Bild dieser Männer der brennenden Herzen und offenen Augen zeigen, wie sie der Pfarrer, der schwäbische Pfarrer, Sieger Köder gemalt hat. Sieger Köder ist Pfarrer in der Nähe von Augsburg, wohnt er. Und er hat dieses Bild, was Sie im Hintergrund sehen können, für die Krebsklinik Oberstaufen im Allgäu gemalt. Dort hängt es in der Klinikkapelle. Man kann es dort anschauen. Und vergessen wir bei dem, was jetzt in Erklärung kommt, diesen Hintergrund nicht, wo es wirklich hängt. Sieger Köder hat jetzt in diesem Gemälde genau den Moment festgehalten, an dem Jesus den Blicken seiner Freunde entschwindet. Jesus hat ja mit ihnen einige Zeit verbracht und lässt sie jetzt genau in diesem Moment allein zurück. Sein Glas und das Stück Brot stehen an seinem Platz genau noch am Tisch. Aber er selber ist weg. Aber Sie merken es, das Licht, das Jesus im Raum hinterlässt, beherrscht diese ganze Szene. Dieses Licht wurde von Köder genau in den Mittelpunkt des Bildes gerückt und erfüllt die ganze Atmosphäre hier. Das Licht ist das Zentrum und erleuchtet den Tisch und die Menschen, die an ihm sitzen. Der ganze Einfluss von Jesus ist ungebrochen, auch wenn er selber leiblich, körperlich nicht mehr in dieser Szene vorkommt. Dann entdecken wir hier auf diesem Bild auch unsere beiden Freunde von unserer Wanderung nach Emmaus, eben diesen 11 Kilometern, im Vordergrund. Der eine von ihnen, hier auf der linken Seite, hat den Gebetsschal um den Kopf geschlungen, so wie die Juden zu beten pflegen. Und er ist noch ganz in seiner Andacht versunken. Schauen Sie mal die Hände an, wie er das Brot sanft mit seinen beiden Händen umschlungen hält. So als wollte er sagen, Jesus, du bleibst bei mir, auch wenn du gegangen bist. Du bleibst hier. Niemals verlässt du mich. Ich halte mich an dich. Vielleicht möchten Sie nachher das Abendmahl genauso feiern. Und das Brot, das Sie bekommen, das Brotstückchen, auch festhalten mit diesem Gebet. Jesus, ich halte mich an dich. Du bleibst bei mir. Der andere von den beiden hat den Gebetsschal abgelegt, hält mit der einen Hand das gefüllte Glas und mit der anderen das Brot. Aber sehen Sie die Hand? Wie er die Hand öffnet? Wie sein Blick offen ist, nach oben gerichtet? Er bringt damit zum Ausdruck, ich bin komplett ein Empfangender. Alles, was ich habe, alles, was ich bin eigentlich, habe ich nur bekommen. Es ist mir geschenkt worden. Jesus, meine leeren Hände, die ich zuvor noch beklagt habe und voller Enttäuschung bejammert habe, meine leeren Hände hast du mir gefüllt mit dir selber. Was ich brauche, kommt von dir. Vielleicht möchten Sie so auch das Abendmahl nehmen und auch die Hand ausgestreckt, offen haben, um deutlich zu machen, Jesus, ich habe leere Hände. Was bin ich denn ohne dich? Was kann ich dir schon präsentieren? Aber du legst dich in meine Hand. Du schenkst dich mir und ich bin der Empfangende. Dann wurden hier von Sieger Köder noch zwei weitere Gestalten aus neuerer Zeit ergänzt.
die in der Geschichte bei Lukas überhaupt so nicht vorkommen, aber trotzdem ihre Bedeutung haben. Der eine von den beiden hält ganz vorsichtig das Glas an die Lippen, als ob er schier am Verdursten wäre. Ja, keinen Tropfen verschütten. Vielleicht wäre er wirklich vor Durst schier umgekommen. Mit meinem Durst kann ich zu Jesus kommen. Das mag heute Morgen auch Ihre Situation sein. Durstig, Durst nach Leben. Oh Jesus, bei dir bekomme ich meinen Durst gestillt. Die Frau gegenüber hat den Kopf so seltsam schamerfüllt auf die Brust geneigt. Sie fühlt sich schuldig. Sie fühlt sich unwürdig. Hier in diesem grenzenlosen Licht am Tisch bei Jesus zu sein. Aber auch sie hält das Brot in der Hand, durch das Jesus ihr begegnet ist. Sie darf nehmen, was Jesus ihr gibt. Auch das kann ihre Haltung sein beim Abendmahl gleich. Jesus, ich fühle mich ganz und gar unwürdig. Ich bin schuldig geworden. An so vielen Stationen meines Lebens. Und ich trage diese Schuld mit mir rum als ein schweres Gepäck. Aber ich danke dir, dass ich dir begegnen darf und du mir meine Schuld vergibst. Ich möchte sie dir sagen, möchte es aussprechen. Und durch das Entgegennehmen von Brot und Wein von dir zugesprochen bekommen, deine Sünde ist vergeben. Nehmen, was Jesus gibt. Ganz im Vordergrund liegt diese aufgeschlagene Bibel mit der Jesaja-Stelle, Jesaja 53, gerade aufgeschlagen. Da heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit der Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht, aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Ist das nicht die Botschaft an die Krebspatienten in Oberstaufen? Und nun mal Hand aufs Herz. Ist das nicht die Botschaft für uns an unserem Ostersonntagmorgen? Die wir manchmal enttäuscht und frustriert sind und so wenig von Jesus und seinem guten Einfluss spüren. Er ist hier und ich kann mich, darf mich an ihn wenden und ihm alles sagen und sein Wort auf mich wirken lassen. Und dabei will er mir die Augen öffnen, mich anstecken, in Brand setzen, mein Herz berühren. So können wir im Brot und Wein Anteil haben an ihm, an dem, was er an Karfreitag gesiegt hat und an Ostersonntag gefeiert hat, in seinem endlosen Triumphzug. Wir gehören hier mit dazu, werden eingereiht. Und wenn wir gleich das Abendmahl halten werden, dann ist es Jesus, der uns dabei begegnet. Er ist es, der uns in unseren Alltag hinein begleitet, der uns dabei begegnet. Er ist es, der uns auch nach diesen Feiertagen, die ja noch 1,5 Tage lang dauern, voll erfasst, ansteckt. Er ist dabei auf unserem Weg. Lasst uns ihm danken dafür in einem Gebet. Sie können Platz behalten. Jesus, vielen Dank dafür, dass wir es mit dir, mit dem auferstandenen Herrn zu tun haben. Dass du den Tod und den Teufel besiegt hast, dass du die Sünde überwunden hast und wir frei sein können, um mit dir Gemeinschaft zu haben und unser Leben gemeinsam mit dir führen zu können, eine Ewigkeit lang in eine unbegrenzte Zukunft, eben versöhnt mit dir. Vielen Dank dafür, dass das auch jetzt dieses Abendmahl bestimmen kann. Wir möchten dir begegnen, so wie du damals mit diesen Freunden in Emmaus Kontakt hattest und Gemeinschaft hattest. Wir möchten aus deiner Hand Brot und Traubensaft nehmen, weil es du selber bist, der das Leben für uns gegeben hat. Vielen Dank dafür, dass du in unser Leben hineinkommst, uns die Augen öffnest für deine Realität und deine Wirklichkeit, deine unbegrenzte Macht, deine Herrlichkeit. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns das Herz anzündest, in Brand steckst für dich, für unseren geliebten Herrn, dass wir voller Jubel und voller Freude und tiefster Anteilnahme mit dir Gemeinschaft pflegen können. Lass dieses Abendmahl für jeden Einzelnen von uns ein Meilenstein in der Beziehung zu dir sein. Amen. Ich möchte Ihnen diese Verse, die Paulus notiert hat und den Korinthern weitergegeben hat, vorlesen, die es mit dem Abendmahl auf sich haben. Da sagt Paulus Folgendes und erinnert ihr an den grünen Donnerstagabend, an das letzte Abendmahl. Paulus sagt, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's. Da haben wir's. Dankte und teilte es. Und er sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Nun, wir merken, es hängt hier sehr, sehr vieles an unserer persönlichen Einstellung zu Jesus, demjenigen, der sich gegeben hat. Deswegen möchte ich jetzt einige Momente der Stille geben, ganz persönlich für jeden Einzelnen von uns. Das Bild im Hintergrund bleibt auch so lange stehen. Vielleicht möchten Sie im Gebet in eine von diesen Personen hineinschlüpfen und sagen, Jesus, genauso wie diesem einen, vorne links, hinten rechts, geht's mir jetzt gerade. Und ich möchte das mit meinen Worten sagen. Meine Schuld bekennen, meine Enttäuschung offenlegen, meinen Frust aussprechen. Ich möchte dir sagen, wie es mir ums Herz steht. Und ich möchte in meine Situation hinein aus deinen Händen Brot und Wein empfangen, indem du dich mir selber schenkst. Jeder ganz persönlich in der Stille, da spricht niemand zwischendurch, sondern ganz jeder persönlich vor Jesus. Sie können ruhig das Bild anschauen und in diesen Gestalten ihre eigenen Worte Jesus sagen. Ich beende diese Stille mit einem Gebet. Danke, Jesus, dass dein Tod für uns gilt, dass wir aus deiner Hand Vergebung nehmen können für unsere Schuld, die wir jetzt in der Stille auch vor dir ausgebreitet haben, dass wir frei sein können, dass wir aus deinem Mund Ermutigung hören können in unsere Enttäuschungen hinein, in unseren Frust, in unsere Medium-Glaubenstemperatur. Gibst du neues Feuer in der Begegnung mit dir? Herzlichen Dank für dieses Vorrecht, nicht nur Ostern gemeinsam mit dir feiern zu können, sondern in unseren Alltag von dir begleitet zu sein, dass du mitgehst, unser Leben lang. Amen.